Reisen.
Mit Heike Sikoni hier. Herzlich willkommen bei Domradio Reisen. Jetzt in den ersten Wochen im neuen Jahr. Da scheiden sich ja so ein bisschen die Reisegeister. Da gibt es die einen, die gucken sich gerne Städte an und sagen vielleicht, okay, also wenn ich jetzt im Winter schon in eine Stadt reise, dann soll die auch nach Winter aussehen. Für diejenigen kommt vor allem eine Himmelsrichtung in Frage, der Osten. Denn da kann man so richtig knackig kalten Winter erleben. Andere dagegen sagen, nee, jetzt bei dem Winterwetter, da will ich raus, da will ich frische Luft atmen und mir die schöne, klare Natur angucken. Ja, und für beide Vorlieben, da haben wir heute ein paar Reiseziele zusammengestellt und wir beginnen mit den klirrend kalten Städten. In unserer ersten Station auf unserer Domradio-Reise durch die winterlichen Städten im Osten Europas, da nehmen wir sie jetzt mit nach Prag. Durchschnittliche Temperatur im Januar in der tschechischen Hauptstadt sind frostige 0 Grad, dazu gibt es auch regelmäßig Schnee. Und wer schon mal die verschneite Karlsbrücke überschritten hat oder die weiß bedeckten Dächer der Altstadt bewundert, der darf vor Romantik keine Angst haben. Vor Gewitter braucht man keine Angst zu haben, schließlich wurde der erste geerdete Blitzableiter der Welt von einem tschechischen Pfarrer erfunden. Ja, auch sowas erfährt man bei einem Prag-Besuch. Verena Tröster hat es von der Tschechin Jana Kraloščová erfahren und die hat ihr auch erzählt, was Prag eigentlich so besonders macht.
Ja, es ist kompakt, kann man sagen, also beschaulich, aber trotzdem spürt man in welcher Größe auch, vielleicht verbunden mit den Persönlichkeiten, großen Persönlichkeiten, die hier auch gewirkt haben, gelebt und die Stadt auch geprägt haben.
Allen voran natürlich der Kaiser. Karl IV., römisch-deutscher Kaiser, König von Böhmen. Von den Tschechen wird er bis heute verehrt. Oder aber der berühmte Rabbi Löw und sein Golem. Franz Kafka oder Jaroslav Hašek, der den braven Soldaten Schweig erfand. Sie alle sind eng mit der tschechischen Hauptstadt verbunden. Der größten Stadt in Tschechien.
Und ja, es ist die einzige Millionenstadt Tschechiens, aber trotzdem im Vergleich dann zu anderen europäischen Hauptstädten klein und ja, aber fein, so könnte man das sagen.
Die junge Tschechin Jana hat in dieser kleinen, aber feinen Millionenstadt studiert und später auch gearbeitet und natürlich gelebt. So wie übrigens weit über ein Zehntel der Gesamtbevölkerung Tschechiens. Die Tschechen mögen ihr Prag. Die Stadt wächst und Janas Augen strahlen, wenn sie über ihr Prag spricht.
Ich liebe diese Stadt einfach, das muss man so sagen. Und jedes Mal, wenn ich zurückkomme und Freunde fragen mich, Jana, was willst du denn machen, was willst du unternehmen? Dann antworte ich, ich will einfach durch die Stadt bummeln, weil das ist nicht mit keiner anderen Stadt zu vergleichen.
Das haben mittlerweile natürlich auch die Touristen bemerkt und sie bevölkern die von der UNESCO ausgezeichnete Welterbestadt. Deshalb die spannende Frage an die Tschechin Jana nach ihrem persönlichen Lieblingsort. Und siehe da, sie wählt ausgerechnet den Touristenmagnet, hat allerdings eine Lösung für die Misere der Überfüllung.
Ich mag die Karlsbrücke allerdings natürlich so gegen 4 Uhr früh oder nachts oder morgens, wie man will. Und dann, wenn man in der Mitte der Karlsbrücke die Treppen runter nimmt auf die Kampa-Insel, die mag ich auch sehr, sehr gerne.
Natürlich, die Insel Kampa, der romantischste Platz in Prag. Auf beiden Seiten hat man einen fantastischen Blick auf die Sehenswürdigkeiten der Stadt. Auf der einen Seite die Prager Burg, der Veitsdom und die Karlsbrücke, auf der anderen das Nationaltheater. Bestenfalls schaut man sich das an mit einer traditionellen Speise in der Hand. Baumkuchen oder Baumstriezel, wie ich es nenne. Oder hier der unaussprechliche tschechische Name von Jana.
Also der offizielle Name ist Trdelník. Aber wir Tschechen sagen gerne einfach Trdlo, was gleichzeitig auch Tolpač bedeutet.
Ah ja, und letzterer ist auch jeder Nicht-Tscheche, der versucht, dieses Wort nachzusprechen. Essen wiederum sollten ihn alle, diesen Hefeteig, der wie ein Schneckenhaus um heiße Rohre gelegt und über Kohle gebacken wird. Bestrichen mit Zimt und Zucker, eine äußerst leckere Angelegenheit. Und damit kommen wir zum letzten, wichtigsten Punkt auf der Frageliste. Jana, wie klingt denn dein Prag? Die Antwort darauf kommt schnell und lautet so.
Das ist natürlich die Moldau von Bedřichs Smetana aus dem Zyklus Má vlast, also meine Heimat. Also wenn ich das höre, egal ob einfach so herrlich wie von dem Symphonieorchester oder aber vom Karlgott gesungen, sowohl auf Tschechisch als auch auf Deutsch sogar, dann jedes Mal erinnere ich mich an Prag, an die Karlsbrücke und ja, das kann ich immer wieder gerne hören.
Znám kraj, kde zlatne reva, a poutník netuší.
Ja, und da ist sie, die Moldau von Smetala, eine Melodie, die nicht von Prag zu trennen ist. Und deshalb ertönt sie auch am Hauptbahnhof, wenn ein Zug einfährt und begrüßt dann die Besucher der Stadt. Verena Tröster hat uns mitgenommen nach Prag. Wir verlassen die Stadt gleich und machen uns auf in eine Stadt, die nochmal rund 800 Kilometer in nordöstlicher Richtung liegt. Es geht an die polnische Ostseeküste nach Danzig. Wenn der Schnee zum Skifahren nicht hoch genug liegt und eine Reise in die Karibik den Etat sprengt, warum dann nicht mal eine winterliche Städtetour dahin, wo auch im Winter, wo der Winter richtig stattfindet. Auf Straßencafés muss man dann zwar meistens verzichten, aber dafür gibt es viel Platz und Ruhe, um eine Stadt so richtig zu entdecken. Eine schöne alte Stadt, die auch im Winter einen Besuch wert ist, ist Danzig. Jahrhundertelang war sie Polens Tor zur Welt und das hanseatische Handelszentrum. Und auch heute hat Danzig nichts von seinem Charme und Flair der alten Hansestädte verloren. Barbara Wiedemann ist für uns auf Entdeckungstour im winterlichen Danzig unterwegs gewesen.
Hier ist das Goldene Tor. Wir gehen in Altstadt von Danzig rein, durch dieses Tor.
Das goldene Tor, durch das wir die Stadt betreten, erstrahlt nicht nur in Gold, sondern auch in hellem Blau. Ein Triumphbogen mit 8 hoheitsvollen Statuen, die für Frieden, Freiheit, Reichtum, Glanz, Weisheit, Pietät, Gerechtigkeit und Einigkeit stehen. Ich schreite hindurch und fühle mich gleich viel erhabener. Ein klarer, kalter Wintertag in Danzig, ideal für eine Entdeckungstour durch die stolze Hansestadt. Backsteingotik neben geschmückten Fassaden, schmale Giebelhäuser und winklige Gassen erwarten uns. Mein Begleiter Darius Sievert hat hier seine Kindheit verbracht und natürlich führt er mich zuerst auf die Langgasse, die 500 Meter lange Prachtmeile Danzigs.
Das ist eigentlich eine Straße, die heißt Ulica Duga. Rundum sind sehr wunderschöne Häuser mit viel Gold und schöne Farben.
Gut restauriert und farbenprächtig leuchten die Patrizierhäuser mit ihren kunstvoll verzierten Fassaden gegen den grauen Winter an. Am Langen Markt weitet sich die Gasse zu einem Platz, auf dem der Artushof mit seiner Renaissance-Fassade ein Anziehungspunkt für alle Besucher ist. Ebenso imposant der Neptunbrunnen, der direkt vor dem Artushof steht. Ein Kunstwerk aus dem 16. Jahrhundert. Ein riesiger goldener Seegott entsteigt einer Schale, ähnlich wie die Venus dem Meeresschaum, nur in männlich.
Die jungen Leute sagen, dass die Brunne bringt Glück, wenn man ein kleines Geld da rein wirft.
Wir gehen weiter über alte Pflastersteine, vorbei an prächtigen Giebelhäusern, die die engen Gassen säumen, bis wir vor der größten Backsteinkirche der Welt stehen. Die dreischiffige Marienkirche, in der über 25.000 Menschen Platz finden.
Gehen wir rein durch das wunderschöne Tor. Das ist alte Eicheholz. Jetzt hinten, gerade hinten uns, befinden sich die Orgel.
Im Innern ist es erstaunlich hell. Winterliches Licht fällt durch 37 gigantische Fenster. Und die strahlend weiß getünchten Wände verstärken den lichten Eindruck in der gigantischen Kirche, in der nicht weniger als 30 Kapellen Platz haben. Im linken Querschiff der Basilika sehe ich mir ein Meisterwerk aus dem Jahre 1470 an. 12 Meter hoch ist die astronomische Uhr, der vielleicht seltenste Zeitmesser der Welt. Nach dem Besuch der Marienkirche möchte ich mir ein wenig den kalten Wind um die Nase wehen lassen. Wir treten durch einen Torbogen der ehemaligen Befestigungsanlage und stehen auf der beliebtesten Promenade der Stadt, der Uferpromenade am Fluss Modlava. Von weitem sehe ich schon den goldenen Storch aus Metall auf dem schwarzen Dach des bedeutenden Krantor sitzen. Das Krantor ist nicht nur eins der berühmtesten Wahrzeichen der Ostseemetropole, in seinem Innern findet sich auch eine Abteilung des Zentralen Meeresmuseums. Hier am Fluss wird die Nähe zum Meer wieder deutlicher. Mir fällt ein wunderschönes altes Holzschiff auf, das auf der anderen Seite des Ufers festgemacht ist.
Das ist ein Schiff MS Soudek, altes Schiff von der Marinenschule in Gdynia. Da war mein Vater als Praktikant beschäftigt, vor 50 Jahren, als junger Bursche, 17-jähriger Junge.
Bevor ich mich aber in einer warmen Gaststätte ausruhen kann, will mir mein Begleiter noch seine Lieblingsgasse zeigen. Und wir gehen zurück durch den Torbogen in die Altstadt.
Die Straße heißt Ulica Marianska. Das ist die Bernsteinstraße. Es gibt sehr viele Galerien. Und jetzt links gehen wir in die Straße rein. Ich finde die Straße romantisch. Deswegen ist die so beliebt und kommen viele Touristen hier.
Jede Menge schwarzer Raben fliegen über diese schöne Gasse, die ihren Namen Bernsteingasse zurechtträgt. Denn hier reiht sich ein Schmuckgeschäft an das nächste. Von hellem Gelb bis dunklem Rotbraun verlockt der Bernstein in den Schaufenstern. Was das wohl kostet, möchte ich wissen. Wir betreten ein Geschäft und fragen nach.
Es geht um die Größe von Bernstein. Je größer, desto teurer. Zum Beispiel die Kugelkette. So eine Kugel, schätze ich, die Durchmesser 3 bis 4 Zentimeter. So eine Kette mit 15 Kugeln kostet 7000 Zloty, über 7000 Zloty, umgerechnet auf Euro, etwa so 1800 Euro.
Die Kette kaufen wir nicht. Aber nun gibt es eine andere Belohnung für unsere lange Stadtwanderung. Ein Besuch des altehrwürdigen Restaurants Skubitzki. Hier ist alles noch so, wie es immer war, erzählt uns der Kellner.
Wenn man hier hinkommt, dann man befindet sich in 30er Jahren. Und das Musik, wie wir jetzt im Hintergrund hören, das ist auch so. Und ganze sagen wir mal, Innenräume sind auch so behalten wie damals. Spezialität von diesem Lokal ist die Schweinhaxe oder Eisbein auf polnische Art, aber die Einheimischen sagen, dass das auf Kubicki Art ist, weil sowas kann man nur in dem Lokal essen. Das schmeckt besonders gut, habe ich selber gegessen und war ich begeistert davon.
Gesättigt mit Schweinshaxe auf polnische Art und aufgewärmt von ein, zwei Wodka zum Nachtisch, wird es jetzt gemütlich auf polnische Art. Am Freitag gibt es Live-Musik und heute ist Freitag.
Na, da kann man es sich doch drinnen gemütlich machen, wenn es draußen knackig kalt ist. Barbara Wienemann hat uns mitgenommen in das winterliche Danzig und ich habe da auch mal auf die Klimatabelle geguckt. Im Januar erwarten uns da im Schnitt minus 3 Grad. Geht doch, vor allen Dingen, wenn man so schöne warme Ausweichquartiere hat. Und auch auf unserer nächsten Station bleiben wir in Polen. Wir starten der Kulturhauptstadt aus dem Jahr 2000 einen Besuch ab. Es geht nach Krakau. In der ersten Stunde von Domradio Reisen, da sind wir ja auf Städtereisen im Osten Europas unterwegs. Nach Danzig sind wir jetzt unterwegs gewesen in der zweiten polnischen Stadt und jetzt geht es nach Krakau, die Stadt, die im Jahr 2000 Kulturhauptstadt war und die Stadt, in der im letzten Jahr der Weltjugendtag stattgefunden hat. Und auch wenn gerade kein Weltjugendtag ansteht, ist eine Reise nach Kraków, so wie die Stadt auf Polnisch heißt, immer eine Reise wert. Und was es dort zu erleben gibt, das weiß meine Kollegin Milena Fuhrmann.
Sie ist die Stadt der polnischen Könige und bis heute herrscht in ihr eine ganz besondere, ja sogar königliche Atmosphäre. Ob nun auf dem Marktplatz, dem Rynek, wo zu jeder vollen Stunde aus dem Turm der Marienkirche der sogenannte Heinau ertönt, ein Trompetensignal, oder in den kleinen Gassen, durch die sich Pferdekutschen drängen. Oder auf dem Wawelschloss, wo man den feuerspuckenden Drachen, den Smok Wawelski, antrifft, der die letzten Ruhestätten der polnischen Monarchen bewacht. Ja, nicht ohne Grund trägt sie den Titel Schönste Stadt Polens und Zentrum der polnischen Kultur und des Tourismus, erklärt Paweł Mierniczak von der Touristenorganisation Kleinpolen.
Nie mamy tylko morza. Wir haben zwar kein Meer, aber dafür haben wir das Auge des Meeres, ein See in der Tatra. Aber wenn wir mal bei Krakau anfangen, es ist die Hauptstadt der Woiwodschaft Kleinpolen und von allen polnischen Städten ist es die mit dem größten Wiedererkennungswert. 15 Kilometer von hier ist das ehemalige Salzbergwerk Wieliczka, das jedes Jahr über 1 Million Besucher hat, hauptsächlich aus dem Ausland. Insgesamt gibt es 14 Plätze in Polen, die auf der Liste der UNESCO stehen. stehen und fast die Hälfte von ihnen befinden sich in der direkten Nähe von Krakau.
Mit auf der Liste steht auch die historische Altstadt Krakaus und mit ihr das ehemalige jüdische Viertel Kazimierz. Es ist nun mal einfach die Geschichte Krakaus, die die Stadt so sehenswert macht. Geschichte? Klingt alles ein wenig langweilig, oder? Aber haben Sie schon mal die kommunistische Seite von Krakau erlebt? Nein? Ja, dann steigen Sie ein. Stilech in einem Trabi in Giftgrün oder dem beliebten Maluch in Feuerrot bietet die Sightseeing-Firma Crazy Guides eine echte Zeitreise. Es geht in das Krakau der 50er Jahre, in das ehemalige Arbeiterviertel Nowa Huta, als die Kommunisten noch das Sagen hatten und Plattenbau der letzte Schrei war. Es geht in Restaurants, in denen die Zeit 1956 stehen geblieben ist, in denen Lenin-Figuren noch als Deko auf dem Tisch stehen und wo jeder Besuch mit einem obligatorischen Wodka beginnt, auch um 10 Uhr morgens. Wem das schon zu viel ist, der kann auch die ruhige Variante wählen und sich ein Fahrrad leihen. Und über die Brücke der Verliebten nach Podgórze radeln, einem Stadtteil von Krakau. Dort, wo Schindler seine berühmte Fabrik gebaut hat und wo auch der bekannte Krakhügel steht, von dem man einen sagenhaften Blick auf die ganze Stadt hat. Nachmittags geht's dann zurück in die Altstadt, nach Kazimierz, dem Szeneviertel von Krakau. Da, wo es die beste Sapiekanka der Stadt gibt. Ein mit Käse und Pilzen überbackenes Riesenbaguette. Wer dann immer noch Hunger hat, der holt sich in einer typisch Krakauer Milchbar noch eine Portion Pierogi, bevor es abends dann zurück an die Weichsel geht. Dort im ehemaligen Hotel Forum kann man dann die Nacht zum Tag machen oder einfach nur den Abend an der Strandpromenade ausklingen lassen mit ein paar Cocktails und dem Blick auf das Wawelschloss. Ja, es ist die Geschichte, die Krakau so sehenswert macht. Die Architektur, die Mentalität, die Atmosphäre, die selbst Nicht-Krakauer wie den polnischen Pfarrer Jukowski zu interessanten und doch überzeugenden Vergleichen inspiriert.
Krakau ist von der Architektur her gesehen eine italienische Stadt. Wem es in Italien zu heiß ist, der sollte nach Krakau fahren. Dort kann man Italien im Kleinformat erleben und eine italienisch-polnische Kultur.
Ob für einen kurzen Städtetrip oder für einen zweiwöchigen Urlaub. Ob zum Party machen oder zum Sightseeing. Krakau ist immer eine Reise wert.
Genau, ob im Sommer oder wie jetzt auch im Winter. Milena Fuhrmann hat uns erzählt von Krakow und wir reisen gleich noch über 1000 Kilometer weiter in Richtung Nordosten in eine Stadt, die im Jahr 1703 gegründet wurde. Sie hieß mal Petrograd, dann Leningrad und heute heißt sie Sankt Petersburg. Es gibt ja so Orte, die stehen bei vielen Leuten auf dem Wunschzettel, auf den Reiselisten. Das sind Orte, die man einmal im Leben gesehen haben möchte. Und dazu gehört für viele ohne Zweifel die Stadt Sankt Petersburg, die prächtige Stadt am östlichen Ende der Ostsee. Sankt Petersburg wurde vor über 300 Jahren vom Namensgeber Zar Peter dem Großen gegründet, hieß dann von 1914 an 10 Jahre lang Petrograd, dann von 1924 bis 1991 Leningrad. Und die Stadt hat viele dunkle Jahre hinter sich, strahlt aber heute wieder in hellem Glanz. Sie ist voller Geschichte und Geschichten, laut, bunt und schön. Und jetzt im Winter sehr, sehr weiß. Alexander Tauscher ist für uns nach St. Petersburg gereist, in die zweitgrößte Stadt Russlands.
Die Bucht des Flusses Neva in den finnischen Meerbusen der Ostsee ist sumpfig und war vor hunderten Jahren eigentlich unzugänglich. Doch Peter der Große ließ mitten in diesem Sumpf St. Petersburg bauen, heute die nördlichste Millionenstadt der Welt, mit einer großen Kuppel, die man aus allen Teilen der Stadt sieht und die eines der Wahrzeichen von St. Petersburg ist, in das mich Katja Fidorova führte.
Wir befinden uns in der Isaak-Kathedrale, das ist die viertgrößte Kirche in der Welt, war nach dem Entwurf des französischen Architekten Montferrand gebaut. Wir können in dieser Kathedrale mehr als 20 verschiedene Mineralarten sehen, groß majestätisch mit Marmor, mit die riesengroßen Ikonen, die die Kathedrale schmücken.
Ein Besuch in der Eremitage steht bei Touristen auf dem Reiseprogramm meist ganz oben, auch wenn man sich hier oft in großem Gedränge nur mit Besuchermassen durch die Räume bewegen kann. In die laute Metro wagen sich dagegen nur wenige Ausländer, weil fast alles nur mit kyrillischen Buchstaben beschriftet ist und es ein ähnlich großes Labyrinth wie die Moskauer Metro darstellt. Und ähnlich wie in Moskau sind die Stationen Ausdruck des sogenannten sozialistischen Klassizismus, Bauten, die zum Teil noch zu Stalins Zeiten entstanden.
Da können Sie sehen, Lenin, der Blutrutschel, so, der steht auf einem Panzer.
Wer genau hinschaut, sieht in einer der Stationen auch noch eine Darstellung von Stalin. Das ist Zeitgeschichte, kann man sagen. Doch als ich aus der Metrostation Newski Prospekt ausstieg, erlebte ich gelebten und erschreckenden Sowjetkult. Denn am Eingang des großen Kaufhauses Gastinje Dvor steht eine Gruppe von Männern und Frauen mit roten Fahnen und Symbolen der Sowjetzeit. Und nicht nur das, auch Plakate, die den damaligen Diktator Stalin loben und die Wiedereinrichtung der Sowjetunion fordern. Die Menschen, sie singen Lieder der Stalinzeit, Lieder aus dem Zweiten Weltkrieg. Aber was denken Sie? Das habe ich die Jüngste in dieser Gruppe gefragt, Anna Gusjewa. Sicher erst 20 Jahre alt, aber im Geist der Sowjetzeit. Wir sind das Komitee zur Verteidigung Leningrads. Wir halten jeden Samstag diese Mahnwache ab und singen hier auch verschiedene sowjetische Lieder. Wir wollen die Sowjetunion zurückhaben und beklagen den Zerfall der Union. Wir wollen es wieder zurückdrehen. Ja, wissen Sie, wir wollen die Sowjetunion nicht so, wie sie früher war, aber wir wollen die Freundschaft der Nationen. Wir verfluchen Gorbatschow, der die Sowjetunion zerstört hat. Ob zu Zeiten Leningrads oder jetzt, schon immer zog es die Besucher zum großen Platz vor dem Winterpalais. Denn hier begann sie, die sozialistische Revolution, die halb Europa veränderte. Und es zog die Menschen früher wie heute vor die Tore der Stadt nach Peterhof, zu den prunkvollen Schlössern und Gärten am finnischen Meerbusen.
Der untere Park ist mit schönen Springbrunnen geschmückt, insgesamt mehr als 130 Fontänen können wir in diesem Park sehen.
Peterhof gilt heute als das russische Versailles. Auf der anderen Seite des großen Ladoga-Sees, der übrigens zur Zeit der deutschen Belagerung im Zweiten Weltkrieg der einzige Zugangsweg nach Leningrad war, da befindet sich etwas, was man Neurussland im Stil des alten Russland bezeichnen kann, das Folkloredorf Mandragi. Olga Naumova.
Gegründet hat das ein sogenannter Neuenreicher und der hat auch einen ganzen Anstoß für die heutige Mode gegeben, denn das ist absolut Mode geworden jetzt, solche Touristenzentren aufzubauen, die eben halt uns an die Vergangenheit erinnern.
Wie selbstverständlich werden in diesem neuen russischen Folkloredorf nachgefertigte Ikonen zum Kauf angeboten. Genauso wie Matroschkas mit Zeichnungen von Stalin über Gorbatschow bis Putin.
Verstand wird Russland nie verstehen. Kein Maßstab sein Geheimnis rauben. So wie es ist, so lasst es gehen. An Russland kann man nichts als glauben.
Aber Alexander Tauscher können wir alles glauben. Der hat uns mitgenommen in die Perle des Ostens nach St. Petersburg. Und wir machen uns gleich auf an die frische Luft und tummeln uns ein bisschen in der Landschaft. Ja, auch im Winter lockt die Ostsee Feriengäste an. Über Weihnachten und Silvester jedenfalls herrscht da Hochbetrieb in den angesagten Ostseebädern und Silvesterpartys am Strand, die sind mittlerweile Kult. Doch die sind ja vorbei und spätestens seit dem Dreikönigstag herrscht herrliche Ruhe dort für ein paar Wochen. Denn zu Ostern geht's dann wieder los. Wer jetzt an die Ostsee fährt, der hat die breiten weißen Sandstrände fast für sich allein. Der lässt sich Wind um die Nase wehen und genießt die Stille. Die Quartiersuche ist kein Problem, viele Vermieter locken sogar mit Sonderangeboten. Zu erreichen nur mit dem Schiff und auf der Insel geht halt alles seinen langsamen Gang. Man geht zu Fuß, fährt mit dem Pferdewagen oder Fahrrad. Regine Heim hat sich zu einem Winterbesuch auf die Insel Hiddensee aufgemacht.
Die Linie von Stralsund nach Hiddensee verkehrt im Winter nicht. Doch ab Schaprode auf Rügen wird täglich gefahren. Zu allen drei Häfen der Insel, Neuendorf, Fitte und Kloster. Schon die Überfahrt kann zum Erlebnis werden, sagt Stefan Kreibohm von der Wetterstation Hiddensee.
Weil es ein Erlebnis ist, mit der Fähre durchs Eis zu brechen. Wo kann man mit dem Eisbrecher fahren? Es gibt zwar dann so einen eingeschränkten Fährbetrieb. Man muss ein bisschen aufpassen und dann nachschauen, ob es sich einen Eisfahrplan gibt. Aber man kann dann, wenn Eis ist, so richtig schön durchs Eis brechen. Wie auf der Expedition fühlt man sich halt eben. Links, rechts Eis, die Fähre kämpft sich durch.
Na gut, das mit dem Eis klappt nicht in jedem Winter. Und erst recht nicht wird man mit dem Hubschrauber wieder ausgeflogen. Das passiert nur alle Jahrzehnte mal. Doch Schnee ist gar nicht mal so selten, sagt der Meteorologe.
Im Gegensatz zum Nordwesten Deutschlands, zur Nordsee, hat die Ostsee ein deutlich kälteres Klima im Winter. Deshalb haben wir auch öfter mal Schnee. Das heißt, man kann die Kombination Meer und Schnee hier ganz oft erleben im Winter.
Auch Knut Schäfer von der Reederei schwärmt während der Überfahrt vom Winter auf Hiddensee.
Die sogenannte gigantische Ereignislosigkeit. Die Insel Hiddensee ist nahezu menschenleer. Sie haben lange Strände, können in Ruhe spazieren, können sich durch den Wind einmal richtig die Seele freipusten lassen. Man nennt die Insel Hiddensee auch Insel des Lichts, weil sie haben so unterschiedliche Lichtverhältnisse, dass diese Insel auch im Winter einzigartig erscheint.
Wohl auch deshalb hat Hiddensee so viele Künstler angezogen. Sicher der berühmteste ist der Literaturnobelpreisträger Gerhard Hauptmann.
Na, Hauptmann war ein Goethe-Fan. Er war ein schlechter Schüler und Schulverweiger, aber Goethe hat er verschlungen. Goethe hat einmal den Namen Hiddensee erwähnt. Und als Hauptmann mit 23 Jahren auf Rügen Hochzeitsreise machte, 1885, einmal nach Hiddensee, das war ihm im Kopf eingebrannt.
Elke Arnold. Aus dem einen Mal wurde eine lange und innige Liebe und sein Sommerhaus in Kloster ist nun Museum. Von Kloster, der Ort heißt so, weil hier mal ein Kloster war, doch davon ist nur der Name geblieben. Von Kloster also steigen wir bergauf und gucken auf halber Höhe zurück, runter auf die schmale, lange Insel, die platt vor uns liegt. Der sogenannte Inselblick, den viele Künstler verewigt haben.
Elisabeth Büchsel zum Beispiel, die als Hiddensee-Malerin bekannt geworden ist, die konnte den dann schon irgendwann gar nicht mehr sehen. Die hat so viele Aufträge bekommen, dass sie gesagt hat, ich mag den gar nicht mehr malen, aber sie hat ihn trotzdem immer wieder gemalt und immer wieder anders.
Marion Maggers wandert mit Gästen über die Insel und weiß alles über die vielen Künstler, die auf Hiddensee waren. Wir steigen weiter hoch zum Leuchtturm und die schmale Treppe ganz nach oben.
Wir sind jetzt auf dem Leuchtturm, da sind wir zum einen auf dem Barkenberg, der ist 72 Meter hoch und bis zur Galerie sind es nochmal 20 dazu, der gesamte Leuchtturm 28, das war im Prinzip dann, kann man sagen, 100 Meter über dem Meeresspiegel uns befinden.
Tourismusdirektor Alfred Langemeier. Der Wind, der auf dem Berg na eben so gepustet hat, pfeift oben um den Leuchtturm und zerrt an denen, die sich raus auf den Umgang wagen. Doch auch durch die Fenster sehen wir die zwei langen, flachen Landnasen, die sich vom nördlichen Inselende in den Bodden strecken. Winterzeit ist auch Bernsteinzeit und Leute wie Henry Engels freuen sich über einen ordentlichen Wintersturm.
Wenn richtig Sturm ist, also man muss Windstärke 11, 12 haben, dass die See sich richtig aufwühlt und dann wird er im Prinzip aus der Erde ausgespült. Ne? Also wir finden Steine, wo richtig noch Modder dran ist. Wenn richtig Sturm ist, dann wühlt die See das alles auf und dann hat man Muscheln, kleine Krebse, Fische, tote Fische und so weiter. Und die Möwen, die sehen ganz genau, aha, da kommt jetzt das ganze Zeug an. Dann springen die mit aller Gewalt ins Wasser rein, holen sich das alles raus. Und wenn wir an Land stehen und sehen die Möwen da hinten kreisen, dann wissen wir ganz genau, aha, da hinten kommt der Bernstein. So, ich drehe mal eine Runde, ja?
Mit einer kleinen Schleifmaschine schleift er von einem Bernstein die dunkle Kruste ab. Der Bernstein scheint ziemlich weich zu sein.
Ja, man kann das vielleicht so vergleichen mit Kunststoff. Ne? So, das ist jetzt grob auf der Maschine geschliffen. Ich habe den jetzt mal eine Seite nur angeschliffen, dass man so schön reingucken kann. Das ist so das Faszinierende. Man sieht ja wirklich erst nach dem Polieren, was da wirklich drin ist und welche Farben da rauskommen. Ne?
Also vorher hat er so eine Kruste ungefähr so wie
genau,
ein Brötchen, ne?
Genau, und die muss man runterschleifen, ne? Sonst ist da nichts zu erkennen.
Auch am Strand kann man nach einem ordentlichen Sturm Bernstein finden, in dem Geschlinge aus Seetang, das die Wellen auf den Strand geworfen haben. Nur Winter muss es sein, denn je kälter das Wasser, umso besser schwimmt der Bernstein.
Ja, das war unser Winterspaziergang auf Hiddensee und für alle, die hier in unserer Region am Wochenende spontan vielleicht nur mal einen kleinen Wanderausflug machen möchten oder sich was angucken, da haben wir gleich einen Tipp im Siebengebirge für Sie, da können Sie gucken und wandern. Kalt, aber sonnig soll es ja am Wochenende werden. Also Mütze auf, Schal um den Hals und dann ab nach draußen, zum Beispiel ins Siebengebirge. Da gibt es wunderbare Wanderungen, die sich jetzt im Winter lohnen. Und da gibt es die ideale Kombination zwischen Natur und Kultur, nämlich Wanderungen im Schatten von Kloster Heisterbach. Was an diesen Wanderungen so vielfältig ist und was das für ein Kloster ist bzw. war, das erfahren wir jetzt vom Geschäftsführer der Siebengebirge GmbH, Oliver Brem. Schönen guten Tag, Herr Brem. Ja, reden wir als erstes letztes Mal vom Kloster Heisterbach. Was ist bzw. war Kloster Heisterbach denn für eine Abtei?
Also Kloster Heisterbach gehört zu den Zisterziensern, die im Jahre 1189 hier ins Siebengebirge kamen, erst auf den Petersberg und sind dann nach 3 Jahren vom Petersberg in das Heisterbacher Tal gezogen und haben dort die Abtei gegründet und haben im Jahre 1202 mit der Errichtung der Klosterkirche angefangen. Und damals war diese Kirche nach dem Kölner Dom das größte romanische Kirchengebäude im ganzen Rheinland.
Und da sieht man jetzt noch so Ruinen.
Jetzt ist es so, also im Jahre 1803 gab es ja die Säkularisation hier im ganzen Rheinland durch die Franzosen. Dann wurde das ganze Gelände zum Abbruch freigegeben, wurde dann sozusagen als Steinbruch genutzt. Und leider Gottes wurde die Kirche fast komplett abgeräumt und nur der Chor ist noch übrig geblieben. Und um diesen Chor herum wurde dann ein toller Landschaftspark angelegt und gilt so ein bisschen als der Beginn der Rheinromantik, vor allem im Heisterbacher Tal.
Jetzt kann man sich dieser Abtei auf unterschiedliche Weise nähern. Einmal ganz praktisch natürlich zu Fuß, aber auch kulturell, denn da gibt es verschiedene Wanderwege, auf denen ich auch was über die Abtei erfahre. Fangen wir mal mit einer Wanderung an. Die hat die Überschrift Teich und Äcker.
Also es gibt 4 Wanderungen und die gehören zur Klosterlandschaft Heisterbach, wurden in den letzten Jahren entwickelt. Und im Jahre 2016, also im letzten Jahr, wurden auch große Steine in dieser Klosterlandschaft aufgestellt. Und anhand dieser Steine und den Wanderwegen kann man die Landschaft erfahren. Man kann auf den Steinen lesen, was ist da passiert. Und der R1 ist auch so markiert in der Landschaft, kümmert sich also um Teiche und Äcker, weil früher gab es sehr viele Fischteiche in diesem Tal, weil den Mönchen war der Verzehr von Fleisch ja verboten. Aber Fische eben nicht und sie haben sich sehr, sehr stark auf Fischzucht und Weinbau ausgelegt und haben das Heisterbacher Tal damit wahnsinnig geprägt. Und wir wollten mit diesen Wegen das wieder zeigen und wenn man den R1 jetzt abwandert, sieht man also immer noch die alten Teiche, es wurde ein neuer Teich angelegt und man kann erkennen, wie die Topografie verändert wurde.
Der ist auch ziemlich kurz, 1,8 Kilometer nur, das ist so ein griechischer kleiner Aufwärmer, dann könnte ich den nächsten gleich dranhängen und der heißt Weg der Steine, was erfahre ich denn da?
Genau, der ist also 6,6 Kilometer lang und man musste ja, um diese Klosterkirche, diese riesige Kirche zu bauen, brauchte man Steine und was lag näher als den Stenzelberg, der liegt etwas oberhalb von diesem Klostergelände, auszubeuten, dort Steine zu brechen und diese für die Errichtung der Abteikirche zu verwenden. Und wenn man jetzt diesen Weg lang geht, werden auch dort wieder auf den Steinen wird erklärt, wie kamen die Steine runter ins Klostergelände. Man kommt hoch auf den Petersberg, auch dort wird erklärt, wie anhand einer Bremsbahn, das waren Seilbahnen und die Loren, die einen waren leer, die anderen waren gefüllt mit Steinen und die rannten natürlich den Berg runter und dann gab es so einzelne Bremsen unterwegs, damit die nicht so schnell wurden und das kann man noch sehr, sehr schön in der Landschaft erkennen, wenn man direkt davor steht und liest diesen Stein, also es ist eine tolle Wanderung und man hat natürlich die traumhafte Aussicht oben vom Petersberg.
Und auf den nächsten Weg bin ich mal besonders gespannt. Der ist so ungefähr 4 Kilometer lang und der heißt Herrenweg. Was verbirgt genau. sich denn dahinter?
Also der Herrenweg wird so genannt, weil damals die Äbte des Klosters Heisterbach von Kloster Heisterbach nach Königswinter, also an den Rhein gingen, weil dort wohnten sie. Also der Abt wohnte nicht im Kloster, sondern in der Stadtresidenz, damals schon unten am Rhein gelegen. Heute, in der Zwischenzeit war es ein Hotel, heute sind es Eigentumswohnungen, direkt neben dem Hotel Lorelei unten auf der Rheinallee. Und deshalb wird dieser Weg vom Kloster bis hinunter in die Altstadt Königswinter Herrenweg genannt. Und der geht dann auch am früheren Jugendhof Rheinland vorbei, der übrigens jetzt gerade umgebaut wird. Daraus wird in Jufa Gästehaus Hotel entstehen in den nächsten Monaten. Da sind wir sehr froh drum.
Und der letzte Weg, der heißt Mühlenwald und Wein und ich nehme mal an, da ist auch irgendwie irgendwann für mein leibliches Wohl wird da gesorgt, oder?
Genau. Das ist im Moment ist das vielleicht so ein bisschen mein Lieblingsweg, gebe ich ehrlich zu, weil man kommt vom Kloster, die übrigens auch eine sehr gute Gaststätte haben und die Eintöpfe vor allem sind dort, würde ich empfehlen, sind sehr lecker. Aber wenn man dort losgeht und dann kommt man ins Mühlental Und einmal lernt man ein bisschen was über die Waldwirtschaft, die die Mönche und später dann die Mönche betrieben haben, also Rahmholzbau, dort hat man die Stäbe geschnitten, mit denen man die Reben hochhält. Und dann kommt man aber in das nördlichste Weinbaugebiet am Rhein, das ist in Oberdollendorf. Und wenn man dort oben jetzt gerade am Weinberg vorbeigeht, man hat die Sonne, es ist schon ein bisschen warm und trotzdem sieht man hinunter ins Rheintal bis nach Bonn, den Posttower. Und auch dort sind wieder Steine aufgestellt und es wird erklärt, wie hart eigentlich früher auch der Weinbau war. Aber jetzt ist das alles viel einfacher geworden. Es gibt einen Winzer, der Herr Blöser, der den ganzen Weinberg noch betreut. Und man kann den Wein toll trinken unten im Gut, Gut Sülz, ganz toll. Im Sommer ein klasse Biergarten, tolle Weinwirtschaft. Und eben, man kann den Wein kaufen bei Herrn Blöser und wandert dann wieder durchs Mühlental, in dem es früher bis zu 18 Mühlen gab. Jetzt sind noch einige Gebäude vorhanden, zum Teil als Wohngebäude umgebaut. Kann man sehr gut erkennen, wie damals dann diese Kraft des Wassers genutzt wurde, um damit sein Mehl zu mahlen. Und es entstand eine richtige Industrie, die erst mit der Industrialisierung und den Dampfmaschinen abgelöst wurde.
Jetzt ist es kalt, manchmal liegt auch noch Schnee, im Siebengebirge geht es hoch und runter. Sind denn jetzt im Moment alle Wege begehbar?
Also sie sind gut begehbar. Es gibt natürlich immer Pfade, wie wir eben gerade drüber gesprochen haben, hoch zum Petersberg. Der ist wirklich sehr steil und da kann es schon mal ein bisschen rutschiger sein. Da muss man also gucken, dass man ein gutes Schuhwerk hat. Aber die meisten Wege sind sehr gut begehbar und jetzt im Winter macht es natürlich sehr viel Spaß, weil wir im Rheintal unten zwar die Sonne haben, aber keinen Schnee. Während wenn man etwas höher geht, wie hoch zum Petersberg oder Löwenburg, Margaretenhöhe, haben wir 10, 15 Zentimeter Schnee und das macht jetzt im Siebengebirge besonders viel Spaß.
Das Siebengebirge ist vor allen Dingen an diesem Wochenende ein ideales Ausflugsziel. Oliver Bremm hat uns davon erzählt, er ist der Geschäftsführer der Siebengebirgs GmbH. Er hat uns die Wanderungen im Siebengebirge rund um Kloster Heisterbach vorgestellt. Natürlich gibt es auch noch viele andere. Wenn Sie mehr wissen möchten, gucken Sie auf Domradio Reisen. Da haben wir alle Informationen verlinkt. Herr Bremm, vielen Dank für das Gespräch.
Überhaupt nicht zu danken. Und vielleicht sehen wir uns ja bei tollem Sonnenschein am Wochenende.
Das könnte sein. Tschüss. Ja. Die Halbinsel Hel liegt in der Danziger Bucht und sieht auf der Karte wie so ein ganz dünner, langer Zeigefinger aus, der in die Nordsee reinragt. Im Sommer zieht diese Insel viele Besucher an, denn sie besteht aus fast nichts als aus breiten, schönen Stränden, aus Kiefernwäldern und ein paar kleine gemütliche Orte gibt es auch noch. Aber auch im Winter hat Hel unbestreitbare Vorteile. Das hat Barbara Wiedemann festgestellt, als sie sich mit Daunenjacke, Mütze und Schal bewaffnet an die polnische Ostseeküste begeben hat.
Władysławowo ist eine sehr schöne kleine Stadt, der viel Touristen annehmen kann, weil wir haben hier grundsätzlich Einfamilienhäuser, aber die Einheimischen vermieten gerne Zimmer.
Władysławowo ist der Ort der polnischen Urlauber. Warum, lässt sich jetzt im Winter nur erahnen. Die Häuser sind eher unspektakulär, es gibt kaum Hotels, kaum ein Restaurant ist geöffnet. Warum auch? Es ist kalt und fängt gerade ein bisschen an zu schneien. Im Sommer sieht das hier natürlich ganz anders aus. Kneipen, Fischbuden, Karussells und jede Menge Menschen. Ich bin, trotz der Kälte, ganz froh, jetzt hier zu sein. Warum fahren denn alle hierher, will ich von Darius Siebert wissen, der in diesem Ort geboren ist.
Sehr schöne weiße, breite Strände. Und unheimlich sauberes Wasser. Der Strand ist von der Seite zwischen Władysławowo und Rozewie. Und hinten dem Strand befindet sich sehr schöne, sehr hoch gehende Klif.
Während wir an dem schönen weißen Strand, dem eisigen Wind trotzend, zum nächsten Ort Rozewie wandern, erzählt mein Begleiter, begeistert von seiner Heimat, der Halbinsel Hel.
Naturschutzgebiet ist ganze Halbinsel Hela. Władysławowo, Jastrzębia Góra, Rozewie, Jastrzębia Góra, Karwia, Dąbki. Ganze Küste ist Naturschutzgebiet. Man kann seltene Pflanzen hier finden, seltene Kleintiere hier finden. Keine Hotels. Außen Jastrzębia Góra. Da sind noch von kommunistischen Zeiten die Hotels geblieben. Damals hat keiner geachtet auf die Natur.
Nach Rosevia muss ich wandern, weil dort ein wunderschöner alter Leuchtturm steht, den wir besichtigen wollen. Hoffentlich ist noch einer da, der uns reinlässt, denke ich, während ich mich dem Wind entgegenstemme und Schneeflocken mein Gesicht befeuchten. Hinter der nächsten Bucht ist es dann soweit. In hellem Ziegelrot vor winterlichem Himmel leuchtet der Turm hoch auf den Klippen. Nur noch kurz das Steilufer hinauf und wir stehen am nördlichsten Punkt Polens. Wir finden den Leuchtturmwärter in seinem warmen, gemütlichen Häuschen und die Aussicht, uns jetzt den Leuchtturm zu zeigen, scheint ihn nicht fröhlich zu stimmen. Aber nach einiger Überzeugungsarbeit meines polnischen Begleiters schließt er die schwere Tür des Leuchtturms auf.
Wir befinden sich in einem Raum, wo man alles auf die Tafel gezeigt hat, wie das sich entwickelt hat bis heute. To muszę jako znać, bo ja kiedyś pracowałem w 80.
Aha. I no ja od prawie no do 8 lat pracuję na latarni.
Das ist sehr angenehm. Der hat von seinem Vater das Beruf geerbt. Der hat als Kind hier so gespielt sogar.
Einer der höchsten des Landes ist sein Leuchtturm, erzählt er stolz. 33 Meter hoch und sein Licht reicht 40 Kilometer über das Meer. Von der Plattform aus hat man einen fantastischen Blick über die Danziger Bucht und die Halbinsel Hel. Schön, aber nicht auch ein wenig einsam?
Nie, akurat to jest taka latarnia, gdzie jest bardzo dużo ludzi. Sezonowo tu przychodzi 70.
Fühlt sich nicht einsam hier. Hier kommen ständig Leute und er ist zufrieden, wenn jemand kommt. Und jetzt gerade wer im Winter, der ladet die Akkus wieder auf Sommer. Wenn die wieder 70.000 Leute im Schnitt im Sommer kommt hierhin, dann hat er was zu tun.
70.000 Besucher kommen in der Saison. Da ist es schön, im Winter mal den Leuchtturm für sich zu haben. Neben dem Turm ist noch ein kleines Museum, in dem mein Begleiter stolz auf die Vitrinen zeigt.
Das sind Leuchtturmmodelle von unserer polnischen Küste, Teil davon. Hier ist der Leuchtturm von Gdynia. Da ist Nowy Port, das ist die Nähe von Danzig. Das ist der Leuchtturm in Świnoujście, Schwönemünde auf Deutsch.
Wir lassen den Leuchtturmwärter in seiner friedlichen, winterlichen Einsamkeit, kraxeln das Steilufer wieder hinab und wandern am polnischen Ostseestrand zurück nach Wladyslawowo. Diesmal haben wir den Wind allerdings im Rücken.
Ja, und nach diesem Winterspaziergang stellen wir Ihnen gleich noch ein Ziel aus unserer Reihe Himmlische Orte vor. In Domradio Reisen, da stellen wir Ihnen ja immer mal wieder heilige Orte vor, beziehungsweise Orte, in denen es besondere Bezüge zu Heiligen oder ihren Spuren gibt. Und heute nehmen wir Sie mit in die französische Stadt Albi. Seit 2010 zählt die Erzbischofsstadt in Südwestfrankreich zum UNESCO-Welterbe. Die gesamte mittelalterliche Altstadt wurde im 13. Jahrhundert errichtet. Im Zentrum steht die Kathedrale Saint-Cécile, die Kathedrale der heiligen Cecilie. Die Heilige gilt als Schutzpatronin der Musiker und Sänger und insbesondere der Kirchenmusik. Den Altar der alten Kathedrale krönt eine majestätische Orgel, die größte und bedeutendste Barockorgel Frankreichs. Ihr Prospekt hat 9 Rundtürme. Es ist der größte historische Prospekt weltweit. Die Orgel steht unter Denkmalschutz. Es gibt regelmäßig Konzerte und CD-Aufnahmen mit berühmten Organisten, die die Orgel spielen. Dorothea Breit hat sich die Orgel in der Kathedrale von Albi angesehen und angehört.
Eine alte Bogenbrücke aus dem 11. Jahrhundert führt über den Fluss Tarn. Vor uns auf einer Anhöhe die mittelalterliche Festungsstadt Albi, im Zentrum die Kathedrale Sainte-Cécile. In hellen Rosa- und Ockertönen schimmert ihr Backsteingemäuer bei Sonnenschein. Doch gerade prasselt ein Regenschauer vom Himmel. Mit nassen Füßen stehe ich vor dem monströsen gotischen Bauwerk. Es ist der höchste Backsteinbau in Europa, sagt die Denkmalführerin Nadège Thiers.
La cathédrale d'Albi est classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO.
Die Kathedrale ist UNESCO-Weltkulturerbe, wie alle anderen Gebäude der Altstadt. Das ganze Ensemble datiert aus dem 13. Jahrhundert. Zuerst wurde das Palais de la Berbie, der Bischofspalast, gebaut, zuletzt die Kathedrale. Deren Bau zog sich über 200 Jahre hin. Der Glockenturm war erst 1492 fertig.
Der Glockenturm ist 78 Meter hoch. Der steile, einschiffige Saalbau der Kathedrale gleicht einer Festung.
Bis zu 6 Meter dick wurden die Mauern auf Ruinen von Vorgängerbauten aus dem 4. und 9. Jahrhundert sowie einer romanischen Kathedrale errichtet, die bereits der heiligen Cecilie, der Schutzpatronin der Musik und des Gesangs, gewidmet war. Es gibt eine Reliquie der heiligen Cecilie, die ein Pilger einst aus Rom mitgebracht und hier hinterlassen hat. Warum ist nicht bekannt. In der Seitenkapelle der Kathedrale zeigt eine Skulptur die heilige Cecilie so, wie sie angeblich im 9. Jahrhundert gefunden wurde. In dem Reliquienkästchen auf dem kleinen Altar dahinter liegt ein Knochensplitter von ihr.
In einem helltürkisfarbenen Gewand liegt sie seitlich ausgestreckt vor den Besuchern. Ein orangefarbenes Tuch bedeckt ihr Haar. Am Hals weist eine rote, tropfende Linie darauf hin, dass sie geköpft wurde. Der Legende nach gelang es dem Henker jedoch nicht, ihr den Kopf abzuschlagen. Im Gegensatz zum festungsartigen Äußeren der Kathedrale ist sie drinnen reich geschmückt.
Als der Bischof im Jahr 1477 hier ankam, fand er die Kathedrale leer mit rohen Backsteinwänden vor. Albi war damals reich und so ließ er viele Künstler kommen. Sie schmückten das Kreuzgewölbe der Kathedrale mit der schönsten Renaissance-Malerei. Auch den Lettner aus fein ziseliertem Naturstein hier hinter uns ließ der Bischof errichten. Der Lettner trennte die Bischöfe und Mönche vom gewöhnlichen Volk im Kirchenschiff. Während der Revolution wurden die Lettner vielerorts zerstört, aber nicht hier. Ein Architekt hat ihn damals gerettet. Nicht aus religiösen Gründen, sondern wegen der wundervollen Gestaltung.
Den Höhepunkt der Kathedrale bildet der Altar mit einem riesigen Fresko des jüngsten Gerichts, das gekrönt wird von einer majestätischen Barockorgel. Über 16 Meter breit und 15 Meter hoch. Bis unter das azurblaue Kreuzgewölbe reichen die Pfeifen. Mit 9 Rundtürmen ist dies der größte historische Prospekt weltweit. Der seinerzeit berühmte Orgelbauer Christoph Moucherel hat diese Orgel gebaut in nur 2 Jahren, von 1734 bis 1736. Original hatte sie 43 Register auf 4 Klaviaturen und ein Pedal.
Das ist eine außergewöhnliche Orgel. Sie hat 3628 Pfeifen, verteilt auf 2 Gehäuse. Der Großteil der Pfeifen ist hinter der Front verborgen. Von unten sieht man quasi nur die Spitze des Eisbergs. Auch den Organisten sieht man nicht. Er sitzt hinter dem unteren Pfeifengehäuse. Im Lauf der Jahrhunderte wurde das Instrument mehrmals erweitert. Der Organist spielt heute auf 5 Manualen. Das erlaubt ihm insgesamt 57 Register zu spielen. Und er kann gleichzeitig 3 Pedale benutzen. Es ist ziemlich schwierig zu handhaben, dieses Instrument.
19 Engelsspiele hat die Orgel darüber hinaus. Um 1950 befand sie sich in desolatem Zustand. Doch dann wurde sie als historisches Denkmal klassifiziert und man beschloss, sie zu restaurieren. Seit 1981 wird sie wieder gespielt. Aber nicht nur technisch und klanglich ist diese Orgel beeindruckend. Auch ihre Gestalt ist einzigartig und ihr Dekor, weil es der Legende der heiligen Cecilie gewidmet ist, der Schutzpatronin der Musik.
Auf dem unteren Gehäuse sind Engel zu sehen, die der heiligen Cecilie die Ehre erweisen. Cecilie steht links neben den großen Pfeifen mit einer Orgel in der Hand und dem Schwert, das ihr Martyrium symbolisiert. Auf der anderen Seite steht der Jüngling Valerius, mit dem ihr Vater sie verheiratet hatte. Darunter sind rechts und links der Mitte 2 nackte Atlanten zu sehen, titanische Himmelsträger aus der griechischen Mythologie. Sie stemmen die gesamte Orgel auf ihren Schultern über dem Altargemälde.
Kat Dorothea Breit hat uns Kathedrale samt Orgel von Albi vorgestellt. Ja, und das war's auch schon wieder von Domradio Reisen. Ich wünsche Ihnen schöne kalte Wintertage, egal ob in der Stadt oder mitten in der Landschaft. Danke fürs Mitreisen, sagt Heike Sikoni. Machen Sie es gut.